Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Carina Xandner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Persönlichkeiten aus Oberösterreich. Heute blicken wir hinter die Kulissen eines Mannes, der dritter Landtagspräsident in Oberösterreich ist und Hobby-DJ, Peter Binder. Erfahren Sie mehr über seine Leidenschaft für Musik, seine politischen Ansichten und seine Pläne für die Zukunft. Tauchen Sie ein in eine spannende Diskussion über Politik, Musik und persönliche Leidenschaften. Herzlich willkommen, Peter Binder.
Hallo.
Hallo Peter. Ich glaube, wir bleiben gleich beim Du. Wir kennen uns ja doch schon ein bisschen.
Ja,
sehr gut.
Gerne.
Peter, erzähl einmal. Man weiß eigentlich von dir so gar nichts. So, man sieht dich im Pianino als DJ und ich weiß natürlich jetzt auch, dass du in der Politik bist. Aber wie hat alles seinen Anfang genommen bei dir?
Also begonnen hat natürlich alles mit der Geburt.
Der war gut.
Ja, in Linz. Ich bin ein echtes Stallstadtkind aus dem Frankviertel und habe aber dann im Volksschulalter meine Eltern im Mühlviertel Haus gebaut, wie das damals einfach auch so üblich war. In den Anfang der 80er Jahre sind einfach alle mal rausgezogen. Eigenes Haus, eigener Garten, eigener Pool. Und das ist sich auch bei meinen Eltern ausgegangen und ja, war dann im Mühlviertel. Bin dann nach Linz zurückgekehrt ins Gymnasium, ins Auhof-Gymnasium, wo ich auch jetzt noch viele Kolleginnen und Kollegen treffe, zum Beispiel Wolfgang Hartmannsdorfer ist ja dort mit mir in die Schule gegangen. Ich bin etwas älter und kann deswegen immer sagen, ich habe in der politischen Erziehung bei ihm versagt. Und ja, ich war dort Schulsprecher und das war eigentlich der Beginn meiner politischen Tätigkeiten. Parallel dazu hat aber auch schon meine Leidenschaft für Musik begonnen. Meine Eltern, bei uns zu Hause ist eigentlich immer ein Radio gelaufen im Hintergrund, ganz unterschiedliche Sender. Und der weitere Vorteil, den ich auch noch hatte, war, dass mein Vater Treter war im Elektrogroßhandel, weshalb ich einen vergleichsweise günstigen Zugang zu Audiokassetten damals noch hatte und deswegen damals schon vom Hitpanorama so Kassetten zusammenstellen konnte, so, ja, so Playlists praktisch, würde man heute sagen. Und die dann auch in der Klasse immer verteilt habe.
Sehr praktisch, ja.
Ja, also Schulsprecher war so der Einstieg in die politische Karriere. Das ist mir einfach immer darum gegangen. Ich habe einfach in der Schule, ich habe mir in der Oberstufe etwas leichter getan als in der Unterstufe, witzigerweise. Und habe auch aber immer gesehen, dass es halt manchmal einfach Ungerechtigkeiten gibt. Manchmal Ungerechtigkeiten auch von Lehrerinnen und Lehrern, denen das oft gar nicht so bewusst war. Oder auch unter uns Schülerinnen und Schülern. Und das hat mich eigentlich immer ein bisschen gestört. Und da wollte ich was dagegen tun. Und das war auch so der Antrieb zu sagen, ich kandidiere da jetzt, weil als Schulsprecher hat man eben auch die Möglichkeit, andere Möglichkeiten, die Lehrerinnen und Lehrer darauf anzusprechen, wenn man das Gefühl hat, es läuft was schief. Dann habe ich nach der Matura zu studieren begonnen in Linz. Und bin aber dann nach Wien gewechselt, war dort 2 Jahre Verbandssekretär der Sozialistischen Jugend, also praktisch ein Bundesgeschäftsführer. Mein zweiter, aus seiner Sicht war wahrscheinlich ich der zweite. Der zweite Kollege war der Andreas Babler. Mhm. Also auch den kenne ich schon ziemlich lange. Man trifft sich im Leben halt immer wieder, wie man merkt.
Mindestens zweimal.
Ja, und nach der Sozialistischen Jugend, nach dieser Tätigkeit in Wien, nach 2 Jahren habe ich dort wieder aufgehört, war dann kurz parlamentarischer Mitarbeiter, bin dann nach Linz zurückgekommen und dann sind 2 Dinge eingetreten. Es hat mein Studium Volkswirtschaftslehre nicht mehr gegeben. Da hat es eine Studienreform gegeben und das ist zu Wirtschaftswissenschaften gewandert. Und irgendwie hat es auch gerade keinen Arbeitsplatz für mich gegeben. Und bin ich dann mit dem Harry Katzmeier zusammengekommen, den ich von ein paar Studentenfeste gekannt habe. Und der hat mich dann für ein paar Jahre praktisch hauptberuflich als DJ in Vanille damals beschäftigt.
An das kann ich mich noch erinnern.
Ja, das war noch das alte, ganz alte Vanille, ja. wie viele sagen, das eben auch noch relativ lange offen hatte und wo wir oft wirklich bis in die frühen Vormittagsstunden hinein gefeiert haben. Das war auch so diese diese Zeit, wo ich so wirklich so auch diese Leidenschaft für Musik mit einer möglichst großen Bandbreite. In der Politik würde man wahrscheinlich Populismus dazu sagen, aber mir ist es eben darum gegangen, wirklich ein breites Publikum abzuholen, weil das Vanille war ja die Anlaufstelle für jedes Lokal. Wenn andere Lokale zugesperrt haben, dann sind die Leute noch auf einen Absacker oder zwei ins Vanille gegangen. Und da hatten wir eben auch ein bisschen auch diese Mission und diesen Auftrag, für alle verschiedenen Musikrichtungen aus diesen Lokalen trotzdem auch im Vanille noch ein Angebot zu haben. Und das ist eigentlich zu einer Leidenschaft geworden, hier auch wirklich zwischen den Genres, zwischen den Stilrichtungen, zwischen den Jahrzehnten auch sehr gut zu wechseln, ohne dass die Menschen die Lust daran verlieren, zuzuhören.
Ja, das muss man können.
Ja, das ist ein Talent, sage ich jetzt mal, aber es ist natürlich auch viel Übung bei mir jetzt dabei, weil ich es auch schon so lange mache und man muss sich auch darauf einlassen. Ja, und dann ist Ende 2004 wieder der Ruf zurück in die Politik an mich hereingetragen worden. Der damalige Soziallandesrat Josef Ackerl hat einen Pressesprecher gesucht und sein voriger Pressesprecher, den kannte ich wiederum noch aus meiner Zeit bei der Sozialistischen Jugend und der hat mich dann gefragt, ob das nicht was wäre und dann war ich bei Josef Ackerl und der hat gesagt, ja, mach mal. Und ja, und dann war ich gleich 8 Jahre da in diesem Regierungsbüro, 5 Jahre als Pressesprecher, 3 Jahre als Büroleiter. Da ist natürlich auch meine zweite Leidenschaft, also neben der Musik eben auch diese Leidenschaft für Gerechtigkeit und auch Chancen ermöglichen, gut bedient worden, weil wir waren eben für das Sozialressort damals verantwortlich, also das wirklich auch eine sehr große Breite abgedeckt hat, wirklich von der Kinder- und Jugendhilfe, damals noch Jugendwohlfahrt, wo wir Familien unterstützen in schwierigen Familiensituationen bis hin zur Altenpflege, also die ganze Bandbreite. Und da habe ich auch sehr viel gelernt natürlich über die Mechanismen in der Landespolitik, weil man da natürlich schon sehr nahe an der Spitze im Landesregierung mitwirken darf. Ja. Ja, und dann war ich für kurze Zeit noch in der Stadtpolitik beim damaligen Vizebürgermeister Klaus Luger, den durfte ich praktisch das letzte Jahr begleiten, bevor er dann Bürgermeister geworden ist. Und danach bin ich Landesgeschäftsführer der SPÖ geworden und schließlich im Landtag gelandet und seit 2021 bin ich jetzt sogar Landtagspräsident oder Präsident DJ, könnte man auch sagen.
Ja, sehr viele Facetten, die man eigentlich über dich gar nicht so weiß. Das ist spannend. Peter, wo siehst du deine Verantwortung als dritter Landtagspräsident?
Also was mir besonders wichtig ist, das ist, dass wir auf unsere Demokratie achten. Das ist jetzt so leicht dahergesagt, weil für uns ist das alles selbstverständlich, dass wir wählen gehen dürfen, dass wir mitbestimmen dürfen, Bürgerinitiativen machen können, auch wenn die nicht immer erfolgreich sind. Aber das ist eben keine Selbstverständlichkeit und wir sehen es ringsum in anderen Ländern, wie schnell das auch passieren kann, dass diese Demokratie geschwächt wird. Und da achte ich schon darauf, selber im Umgangston mit anderen Politikerinnen und Politikern, dass ich immer mich bemühe, wertschätzend und respektvoll umzugehen, weil nur weil wir andere Meinungen haben, müssen wir nicht unbedingt uns ja jetzt streiten oder auf einem tiefen Niveau streiten, sondern man kann das ja auch auf sachlicher Ebene und mit Respekt machen. Und ich schaue eben auch, dass das in der Landtagssitzung, dass wir uns einfach diesen Mindestrespekt, wird manchmal darauf auch angesprochen, dass ich oft besonders streng bin in der Sitzungsführung, weil ich schon bei den kleinsten Unruhen, die es dann so gibt, ein bisschen schwätzen, ist eh okay, Zwischenrufe sind auch okay, die machen die Debatte lebendig. Aber wenn ich dann so merke, dass halt dann so Gruppen sich schon wirklich so zu unterhalten beginnen, dann weise ich schon darauf hin, dass es ja die Möglichkeit gibt, das auch draußen zu machen, weil es demjenigen oder derjenigen, die vorne steht und spricht, gegenüber auch unhöflich ist, die will ja auch ihre Meinung ausdrücken und die soll ja auch gehört werden in der Demokratie. Und da bin ich, glaube ich, eine Spur strenger als meine 2 Kolleginnen.
Ja, da kommt dein Gerechtigkeitssinn wieder zum Vorschein, ja, genau, der in der Schule schon da war.
Stimmt, ja.
Peter, welche Themen liegen dir denn besonders am Herzen?
Ja, dass wir ein sozial sicheres Netz weiterhin haben, dass wir eine Gesellschaft haben, wo die Menschen füreinander da sind, bei aller Eigenverantwortung, die jeder übernehmen muss. Das ist ganz wichtig, ohne das kann es nicht funktionieren. Aber dieses, einfach auch dieses soziale Sicherheitsnetz, dass wenn ich mich bemühe, wenn ich meiner eigenen Verantwortung nachkomme und dann trotzdem aus irgendwelchen Gründen strauchle, weil ich einmal krank bin, weil mich irgendein anderer Schicksalsschlag vielleicht ein bisschen aus der Bahn wirft und ich deswegen nicht mehr so meinen Eigenbeitrag leisten kann, dass dann etwas da ist, das uns auffängt. Das ist mir besonders wichtig. Und im Landtag selber bin ich natürlich für meine Partei noch Sprecher für Gesundheit und Wohnbau. Und da spielt aber auch genau dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, dieses Sicherheitsnetz eine wichtige Rolle, weil die Gesundheitsversorgung ist ganz wichtig und kann nur funktionieren, wenn wir sie miteinander tragen, weil man braucht nur schauen, dass so einzelne Operationen oder Krebsbehandlungen tatsächlich kosten würden, wenn man das einem Einzelnen aufbürdet, das könnte sich niemand leisten, aber miteinander schaffen wir das. Und das Gleiche ist es auch beim Wohnbau. Leistbares Wohnen ist ganz wichtig. Meine Eltern, wie gesagt, hatten noch die Möglichkeit, sich ein Haus zu bauen. Das ist nicht für alle möglich, aber es braucht jeder ein Dach über den Kopf und das sollte zumindest einem gewissen zeitgemäßen Standard entsprechen. Und auch da braucht es die Anstrengung aller, dass wir das für alle wirklich auch verwirklichen können.
Peter, wie beurteilst du die aktuelle politische Situation in Oberösterreich und die Rolle der SPÖ darin?
Nun, die Situation in Oberösterreich ist insgesamt, das ist jetzt fast ungünstig, wenn ich das sage, weil ich ja damit ja eigentlich ein bisschen der Landeshauptmannpartei Rosen streue. Die Situation in Oberösterreich ist schon besser als in manch anderen Bundesländern und vor allem in anderen Regionen Europas, das ist unumstritten. Und das ist schon auch ein Verdienst, das ist immer ein Verdienst des Ersten, weil der auch die Hauptverantwortung trägt, logischerweise, dass man hier Entwicklungen setzt, die das Land gut durch auch so manche Krise geführt haben. Aber wir wären eine schlechte Oppositionspartei, wenn wir nicht sagen würden, es ginge noch besser. Und das ist auch so. Wir glauben tatsächlich, dass wir ein paar Entwicklungen einfach auch immer wieder zu zögerlich angehen. Wir haben es jetzt beim Wohnbau gesehen, es sind immer andere Bundesländer, die schneller auf irgendwelche Entwicklungen reagieren, Maßnahmen setzen und uns damit auch ein Stück weit unter Druck bringen. Denn selbst wenn wir in einzelnen Bereichen ganz gut aufgestellt sind, können wir uns auf dem nicht ausruhen, wenn andere Länder Maßnahmen setzen und uns damit im Wettbewerb irgendwie auch Plätze wegnehmen. Das merken wir insbesondere auch bei der Gesundheit zum Beispiel, Gesundheitsversorgung. Andere Bundesländer haben viel früher auf den Ärztemangel reagiert und haben Ärztepakete geschnürt. In Oberösterreich sind wir aus einem gewissen Stolz heraus, oder sagen wir, sind Oberösterreich und die Leute sind eh sicher froh, wenn sie bei uns arbeiten dürfen. Glauben wir immer, wir müssen da nicht oder später können später reagieren. Und das ist natürlich schlecht, weil wenn wir zu spät reagieren, dann fallen wir zurück in die Entwicklung und das wäre dann auch für alle nicht gut. Und das ist genau auch die Aufgabe der SPÖ, auf solche Dinge hinzuweisen. Wir sind eine stark verankerte Partei in diesem Land. Im Landtag nicht ganz so stark, wie wir gern sein möchten, aber wir haben natürlich eine starke Position in den Gemeinden und Städten vor allem. Und dort leben mit Abstand die meisten Menschen in Oberösterreich, in den größeren Gemeinden logischerweise. Und da werden sehr viele davon, die meisten davon, von SPÖ-Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern regiert. Und das ist auch gut so, weil das auch so ein bisschen einen politischen Ausgleich bietet, weil man sich doch immer wieder mal auch da einigen muss auf einen gemeinsamen Weg. Die Demokratie, um dann auch auf diesen Schwerpunkt zu kommen, den ich vorhin schon genannt habe, die mir wichtig ist, da haben wir auf jeden Fall Aufholbedarf. Und das ist auch eigentlich das, was ich am meisten an der ÖVP kritisiere, weil sie es halt tatsächlich, ja, sie hat es geschafft, sich mit 37% der Stimmen de facto 90% der Macht unter den Nagel zu reißen. Und auf dem werden wir auch immer herumreiten. Das weiß aber Thomas Stelzer, der Landeshauptmann, ohne dies, dass wir ihm das bis zum Ende der Legislaturperiode vorhalten werden. Und in der nächsten Legislaturperiode kann er es ja wieder besser machen.
Bleiben wir dabei. Wie bewertest du das freie Spiel der Kräfte in Linz und die Zusammenarbeit generell mit den verschiedenen Parteien in der Regierung?
Also dieses freie Spiel der Kräfte, wie das Bürgermeister Klaus Luger das erste Mal vorgeschlagen hat, dass er das macht, das war schon in der letzten Arbeitsperiode des Gemeinderats. Da hat es ein Arbeitsübereinkommen mit der FPÖ gegeben, auch mit allen anderen Stadtregierungsparteien, aber mit der FPÖ natürlich das Ausführlichste. Und wie das aufgrund der Ibiza-Affäre aufgelöst worden ist und wir dieses freie Spiel der Kräfte ausgerufen haben, da habe ich schon ein bisschen geschluckt am Anfang, weil das natürlich schon eine völlig neue Erfahrung ist, nämlich im oberösterreichischen System, wo im Gegensatz zu anderen Bundesländern oder auch zur Bundesebene bei uns schon die demokratischen Strukturen dadurch sehr verfestigt sind, dass es ganz klare Spielregeln gibt. Ab einer gewissen Größe sitzt jeder automatisch in der Stadtregierung oder in der Landesregierung und hat gewisse Mitsprachemöglichkeiten. Dieses stabile System hat natürlich aber auch ein bisschen den Nachteil, dass es manchmal auch zu einem starren und beharrenden System werden kann. Und da war halt dieses freie Spiel der Kräfte eine spannende Geschichte schon in der letzten Arbeitsperiode. Und dass das jetzt eigentlich fortgesetzt wird, das sehe ich schon als ein Aufzeigen eines möglichen Weges für die Zukunft, weil ich das Gefühl habe, dass sich darin alle mittlerweile durchaus gut wiederfinden, weil tatsächlich mehr als vorher jede Partei im Gemeinderat und vor allem auch in der Stadtregierung, wo ja die Parteien wirklich auch eine Ressortverantwortung übernehmen und durch dieses freie Spiel der Kräfte wird nicht etwas verunmöglicht, nur weil es eine Partei nicht will, die ja zufällig mit der anderen Partei eine fixe Koalition hat, sondern es gibt die Möglichkeit eben auch einmal Dinge umzusetzen, wo einfach nicht alle dafür sein müssen oder wo nicht immer einer automatisch dafür sein muss. Und bis jetzt habe ich das Gefühl, dass das der Stadt ganz gut tut.
Bleiben wir bei der Zukunft. Wie siehst du die Zukunft der Sozialdemokratie in Oberösterreich und welche Maßnahmen schlägst du vor, um dem Bedeutungsverlust entgegenzuwirken?
Also wir haben derzeit ein sehr junges Team an der Spitze mit Michael Linden und Florian Koppler. Und was mir sehr gefällt, ich habe ja beide von Anfang an auch in ihrer Arbeit unterstützt und fühle mich darin eigentlich auch bestätigt, weil sie auch die beiden eigentlich für sehr viele neue Wege beschreiten. Man merkt das eigentlich auch, wenn man so in die Vergangenheit zurückblickt, dann hatten wir jetzt schon lange Jahre da auch der innerparteilichen Unruhe, weil, das kennen wir auch von der Bundesebene sehr gut, weil wenn sich manche Stimmen innerhalb eines Gremiums nicht durchsetzen können oder halt das Gefühl haben, gar nicht gehört zu werden, dann versuchen sie sich eben über andere Kanäle Gehör zu verschaffen und dann haben wir immer eine öffentliche Debatte. Und das haben wir jetzt in Oberösterreich eigentlich, seit Michael Lindner diese Funktion übernommen hat, in der Form nicht mehr. Er führt das mit einer sehr ruhigen Hand, kommuniziert immer mit jenen, die es angeht und die sich gestört fühlen könnten, wenn eine Entscheidung getroffen wird, von der sie dann möglicherweise eben erst aus den Medien erfahren. Da habe ich das Gefühl, dass mit Unterstützung von Florian Koppler, dass sie das sehr gut machen. Und sie beschreiten auch bei Kommunikationswegen und Veranstaltungswegen neue Formate. Wir haben jetzt das Song Contest-Finale gefeiert im Zentral. Das war eine großartige Veranstaltung. Und ich schaue nämlich mit Freunden regelmäßig den Song Contest jedes Jahr. Und in so einem großen Rahmen macht das einfach noch einmal sehr viel mehr Spaß. Und das sind einfach so Dinge, die sie jetzt ausprobieren. Und ich glaube, dass auch das tut der SPÖ gut, dass wir einfach neue Dinge ausprobieren, auf neue Zielgruppen zugehen. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg, um den von dir angedeuteten Bedeutungsverlust entgegenzutreten. Die Gesellschaft ist einerseits, ist schon davor, vor Corona eigentlich, hat sie sich schon ausdifferenziert. Die Zielgruppen sind kleiner geworden. Es gibt nicht mehr die Pensionisten und die Jugend, die Arbeiterinnen und Arbeiter. Das hat es vorher eigentlich auch nie wirklich gegeben, aber zumindest größere Gruppen hat man damit noch erreichen können. Das ist jetzt alles sehr viel kleinteiliger geworden und durch die Pandemie hat sich das auch noch sehr viel stärker polarisiert. Und genau darauf reagieren Michael Lindner und Florian Koppler jetzt, dass sie wirklich versuchen, auch auf vermeintlich kleinere Zielgruppen zuzugehen und halt so auch mehr wieder zu Menschenfängern zu werden. Und das brauchen wir. Und das Zweite, was wir da ganz dringend brauchen, das sind eben unsere erfolgreichen Städte wie Linz als Vorbild eigentlich, mit dem man immer wieder zeigen kann, wie sozialdemokratische Politik ausschaut in einer großen Gemeinschaft, wie das hier in der Landeshauptstadt der Fall ist. Und auch da ist es ja so, dass man nicht immer alle abholt und nicht immer alle einverstanden sind mit einer Entscheidung, aber das ist das Wesen der Demokratie. Und es gibt die eine Entscheidung, wo jemand nicht zufrieden ist, der ist aber dafür mit der anderen Entscheidung dann wieder in einer anderen Sache zufrieden. Mhm. Und wenn das insgesamt gut funktioniert, dann funktioniert das Zusammenleben, funktioniert die Gesellschaft. Und ich glaube, dass wir das in Linz ganz gut vorzeigen. Und das kann auch so ein Vorbild dann für Oberösterreich sein.
Peter, gehen wir jetzt kurz zur Musik über. Du erntest ja auch manchmal Kritik. Wie reagierst du auf die Kritik, was deine DJ-Tätigkeit im Pianino betrifft?
Ja, ich habe, also wie gesagt, diese DJ-Tätigkeit begleitet mich eigentlich schon sehr lange, diese Leidenschaft für Musik. Und die Kritik ist sehr unterschiedlich. Ich habe mir, wie ich Abgeordneter geworden bin, habe ich kurz überlegt, ob ich das jetzt weitermachen kann als Hobby. Weil ich bin dann trotzdem in einem Lokal im öffentlichen Raum oder wenn ich auch bei Geburtstagsfeiern von Freunden auflege und so weiter, die dann meinen, naja, Abgeordneter, so am DJ-Pult. Habe mich aber dann auch mit guten Freunden, die mich durchaus auch kritisch beraten, mit denen habe ich dann gesprochen und die haben eigentlich unisono gesagt, ja, aber das bist ja du. Also dieser DJ, die meisten Menschen, die mich kennen, kennen mich ja eher als DJ und nicht aufgrund meiner langen politischen Tätigkeit. Und die sagen, da würde ich ja etwas weggeben von meiner Persönlichkeit. Und ich sehe das auch so und darum habe ich auch die Entscheidung getroffen, dass ich das weitermache. Was natürlich manchmal die Gefahr birgt, dass ich vielleicht manchmal auch einmal ein Lied auflege, das jemand für politisch nicht korrekt befindet. Wobei ich dazu sage, da passe ich schon ein bisschen auf, aber es gibt schon Gruppen und Sänger, die bei mir nicht im Repertoire vorkommen. Aber es gibt natürlich auch Liedtexte, die sehr populär sind und die jemand als sexistisch einstufen könnte. Und die laufen aber dann im Radio und ich denke, warum sollen sie nicht auch bei mir laufen, wenn sie mir jetzt grundsätzlich gefallen und den Menschen gefallen. Wenn man den öffentlichen Diskurs darüber führen möchte, dann muss man das tun. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt deswegen meine CDs schreddern müsste. Und das Zweite, was natürlich, was eben unlängst auch der Fall war, dass es schon passieren kann, dass ich wo auflege, wo Menschen einer völlig anderen politischen Gesinnung hinkommen, aber das ist im öffentlichen Raum ist das so. Und ehrlich gesagt, diese Kritik bei dieser einen Veranstaltung, wo ich in meinem Stammlokal aufgelegt habe, wo ich seit gut 10 Jahren immer auflege und wo halt nach dem Burschenbundball eine große Gruppe hingekommen ist, die das ein paar Tage vorher nämlich erst auf ihrer Homepage bekannt gegeben hat, dass sie das Lokal als ihre After-Party-Location auserkoren haben. Da hat mich die Kritik ein bisschen ja schon erschüttert, hat mich nachdenklich gemacht, habe mich dann auch bei den Teilnehmern entschuldigt, eigentlich die gegen diesen Ball demonstriert haben. Ich gesagt habe, ich wollte da natürlich niemandes Gefühle verletzen, nur trotzdem, ich würde es beim nächsten Mal, also ich werde beim nächsten Mal sicher, wenn dieser Ball stattfindet, nicht auflegen. Ich werde bei diesem Datum einfach etwas vorsichtiger sein, aber insgesamt sage ich trotzdem, wenn dieser Ball stattfindet und die Menschen nachher in der Stadt unterwegs sind und wohin gehen und dann ein einfach geöffnetes Lokal besuchen, wo ich auflege, dann wäre es meiner Meinung nach der falsche Weg zu sagen, okay, weil die jetzt kommen, dann gehe ich. Ich glaube ganz im Gegenteil, dann ist es halt so, dann bleibe ich erst recht. Und die mussten sich dann eh durchaus Lieder anhören, die ihnen vielleicht nicht so gefallen haben wie Bella Ciao.
Ja, darüber könnte man jetzt wahrscheinlich stundenlang diskutieren über das Thema. Peter, was sind deine 3 wichtigsten Werte im Leben?
Also Gerechtigkeit ist mir wirklich ein sehr großes Anliegen. Dass, also wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass es so massiv ungerecht zugeht, das stört mich einfach auch ganz massiv. Solidarität, also wirklich auch Freundschaft. Ich habe eigentlich einen sehr großen Bekanntenkreis, aber wenn es dann um Freundschaft geht, da lege ich schon hohe Maßstäbe auch dran, weil das ist einfach so, das ist dann nicht, dass man dann jede Woche aufeinander picken muss, aber dass man eben füreinander da ist, wenn es passt. Und ich habe da einen Freundeskreis, da gibt's Leute, die sehe ich 2-mal im Jahr, aber es ist jedes Mal so, wie wenn wir uns vor einer Woche erst gesehen hätten. Und das ist eigentlich das, was für mich dann Freundschaft ausmacht. Und da der Zusammenhalt in so einem freundschaftlichen Zusammenhang, das meine ich eben auch mit Solidarität, dass man da dann, wenn es drauf ankommt, dann füreinander da ist. Und Demokratie in all ihren Facetten, Demokratie ist jetzt eigentlich kein Wert, aber diese Werte, die Demokratie ausmachen, wie Freiheit zum Beispiel, bis hin eben zu auch Meinungsfreiheit. Wir hatten, weil ich vorher über Corona gesprochen habe, diese Diskussion, ob man nicht diese Demonstrationen einschränken sollte. Und Und da habe ich gesagt, das käme für mich nicht in Frage, weil natürlich waren die störend und überbordend. Aber wenn wir einmal beginnen, weil uns einmal eine Demonstration stört, dass wir darüber nachdenken, ob wir das Demonstrationsrecht einschränken, dann ist das einfach schon ein Schritt, wo wir ein Stück Freiheit wegnehmen. Dass man sich Regeln ausmacht, wie diese Demonstrationen abzulaufen haben, dass sie zwar praktisch sichtbar sind, aber halt nicht möglicherweise lebensgefährdend, weil Rettungswagen irgendwo nicht durch können, wie wir das ja auch bei den Klimaaktivisten diskutiert haben, das ist okay, weil Regeln gehören fürs Zusammenleben dazu. Aber die Freiheit, vielleicht sage ich nicht die Demokratie, vielleicht ist die Freiheit der dritte große Wert, der mir noch am Herzen liegt.
Woran glaubst du?
An Freundschaft.
Könntest du ein ganz kurzes Statement zu einem Thema deiner Wahl abgeben? Was sagst du den Menschen da draußen?
Streitet weniger miteinander.
Das war wirklich kurz, aber sehr präzise. Peter, meine letzte Frage nun, was stimmt dich zuversichtlich?
Zuversichtlich stimmen mich tatsächlich viele junge Leute, die ich bei verschiedenen Begebenheiten treffe. Im Pianino beim Auflegen oder sonst wo beim Auflegen oder bei den Diskussionen, die wir im Landtag immer führen, wenn wir Landtagssitzungen haben, dann kommen immer Schulklassen zu uns, weil ich da einfach merke, die jungen Leute sind nach wie vor interessiert, nicht alle, aber in meiner Jugend dann auch nicht alle an Politik oder irgendwas interessiert oder an gesellschaftlichen Vorgängen. Aber es gibt immer junge Menschen, die sich dafür interessieren, was rund um sie vorgeht, wie es anderen geht, wie es der Welt geht und die das auch artikulieren und sagen und auch Politiker dann manchmal auch harte Fragen stellen. Und das stimmt mich zuversichtlich, weil solange wir solche Menschen in unserer Gesellschaft haben, die sich nicht nur für sich interessieren, sondern einfach auch darüber hinaus nachdenken, wie es andere geht oder was einfach Entwicklungen in der Gesellschaft für sie selbst und die Menschen um sie herum bedeuten. Solange es solche Menschen gibt, bin ich zuversichtlich, dass wir unsere Gesellschaft und unsere Demokratie erhalten können.
Das waren schöne Abschlussworte. Peter Binder, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Danke fürs Gespräch.
Danke für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.